Pro und Contra Blicksport Podcast. Heute mit mir, Dino Kessler und dem Stefan Roth. Warum, erfahren Sie gerade nachher. Aber wir reden heute über Schwingen, Formel 1, Fußball natürlich, ein bisschen Leichtathletik und nochmal über Formel 1 ganz zum Schluss. Bis gerade.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
So, Stefan Roth, herzlich willkommen. Ja, Hockey-Experte, hätte ich gesagt, eigentlich Experte für jeglichen Sport bei uns. Wenn man etwas wissen will, dann fragt man am gescheitsten dich, du weißt es ganz bestimmt. Ähnlich wie der Mann,
ich wüsste es.
Nein, ich glaube, der Mann, der heute nicht da ist, der meint, er wüsste es. Wir reden vom Emanuel Easy, ist mir ein Rätsel, schon wieder in der Ferien ist. Natürlich selbstredend verdient, da würde ich überhaupt nichts sagen, aber eben schon wieder. Muss ich mich, habe zwar schon Fragen, wie das funktioniert, wobei, ich muss sagen, ich habe seit Anfang Juni selber Ferien. Lustigerweise bin ich aber jeden Dienstag da oder fast jeden Dienstag einen Podcast aufnehmen. Da sieht man, wie ernst ich den Podcast nehme, im Gegensatz zum Herrn Gysi, der doch regelmäßig einfach fehlt. Ja. Gut, was will man? Muss sich damit abfinden?
Da müssen wir durch.
Und wo wir auch durch müssen, ist unsere Themenliste. Wir haben ganz interessante Sachen, was jetzt da passiert ist, wieder am Wochenende, nebst dem, was geplant war, ungeplant, relativ harmloses Schwingfest vom Wiesenstein, Samstag, am Solothurner Bergfest. Eines von diesen berühmten Bergfesten, wo natürlich auch immer die Aufmerksamkeit von einer grösseren Zuschauergemeinde da ist. Die Aufregung war eigentlich nicht, weil das Schwingfest gewonnen hat. Wer hat es gewonnen? Ich könnte es nicht einmal mehr sagen. Ich wüsste es schon, aber ich tue es so, als ob ich es nicht sagen könnte. Weil das tatsächlich Wichtige war, dass einer die Nationalhymne nicht gesungen hat. Ich höre das immer wieder irgendwo aus dem Schweizer Sport raus. Dort hat einer nicht dort. Ich finde es wahnsinnig lächerlich. Aber mal der Reihe nach.
Was findest du lächerlich? Bist du kein Freund von Nationalhymne? Ich liebe Nationalhymne.
Doch, ich höre zu. Ich finde es einfach lächerlich, wenn man von den Sportlern verlangt, dass mitsingend. Das stört mich. Zuhören tue ich auch sehr gerne. Es gibt wahnsinnig schöne Hymnen und zum Teil sogar von Fans intoniert während der Veranstaltung. Also zum Beispiel beim Fußball von den englischen Fans. God save the Queen. Also da geht es mir jetzt mal kalter Rücken oder ab. Gibt fast nichts Besseres. Jetzt aber zurück zum Thema. Da auf dem Wiesenstein. Vor dem Final, also vor dem Schlussgang, muss man sagen, ist dort die Schweizer Hymne, die Nationalhymne gespielt worden. Das ist durchaus unüblich. Schwingfeste machen das eigentlich sonst nicht, gibt es nur auf dem Wiesenstein, außer zeitgenössischen, wenn es mir recht ist. Und laut eidgenössischem Schwingerverband könnt ihr Teilverband, Kranz und Bergfest das machen, wie sie wollen. Also sie könnten die Nationalhymne spielen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn gibt, weil man ja nicht gegen ausländische Macht antritt, sondern meistens unter sich ist. Jetzt bei dem Bergfest sind, glaube ich, natürlich Nordwestschweizer Veranstalter dort gewesen. Berner, glaube ich, wenn es mir recht ist, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Nein, die sind, glaube ich, so anders gewesen, mit ausser seit einzelnen Gästen und Nordostschweizer. Einer von den Nordostschweizer, Dominik Schneider, der im Schlussgang gestanden ist, und der ist während der Nationalhymne am Brunnen gegangen. Und das hat dann einige Leute recht aufgeregt. Man hat sich dann gefragt, was erlaubt sich der, dass er während der Nationalhymne nicht einfach dort steht, die Hand
schon nicht sehr würdevoll, wenn man da zu dem Brunnen geht und sich das Gesicht wäscht. Zu dem Zeitpunkt, da könnte man ja herstehen, andächtig hören, wenn man schon nicht mitsingen will. Ich finde, ja, den Leuten, die das sehr viel bedeutet, die trifft das dann halt und dann muss man halt mit dieser Reaktion rechnen.
Also die hat das gestört?
Nein, mich persönlich hat es nicht gestört, aber ich verstehe, dass Leute, die da halt eine sehr enge Beziehung zur Nationalhymne haben, zu der Symbolik von der, das nicht gehen, wenn das jemand quasi halt leicht missachtet und sein Ding macht zu dieser Zeit. Wenn ich in einem Hockeystadion in einem Playoff-Final die Hymne darf hören, dann ziehe ich auch Kappen ab, stehe auf und warte, bis sie vorbei ist, applaudiere kurz und dann wird geschafft.
Das ist jetzt also etwas, das hat bis vor wenigen Jahren noch nicht gegeben. Ich glaube, das ist aber so etwas, was man von Nordamerika übernommen hat, weil es die Nordamerikaner halt schon immer gemacht haben. Die Kanadisch und die Amerikanisch oder entweder oder gespielt haben, je nachdem, wer sich gegenübersteht. Bei uns hat man das nicht kennt. Auch so etwas kopiert finde ich bei uns in den Hockeystadien wahnsinnig aufgesetzt. Mit
bisschen, es ist aufgesetzt,
das stimmt schon. Weil wir das einfach nicht machen, oder? Und ich finde jetzt auch da bei diesen Schwingfest, ich bin diverse Mal am Bergfest gewesen, Rigi und so weiter. ist mir nie aufgefallen, also wäre mir nie aufgefallen, wenn die Nationalhymne gespielt worden wäre. Also man das, dass man jetzt da so ein Fass aufmacht, dem finde ich vollkommen übertrieben. Ich würde es auch jedem überlassen über die Nationalhymne, weil dementsprechend würdigend verfolgen oder sich präsentieren oder einfach sein Programm durchziehen. Ich glaube, die Schwinger haben gar nicht gemerkt, dass die gespielt wird, ehrlich gesagt, so wie die sich verhalten. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, die
sind. Aber da kann man ja reagieren, wenn man es nicht richtig merkt. Oder könnte man sagen, okay, ah, da läuft die Hymne, vielleicht ist es nicht der Moment. Ich glaube, die Hymne spielen jetzt nicht einfach zum Plausch für irgendjemanden, sondern für die beiden Athleten, die sich gegenüber anstehen werden im Sagmail. Die Würdigung von dem könnte man ja doch irgendwie mitnehmen, ohne dass man sich gerade so das Gesicht wäscht dabei. Aber eben, ich finde, das Drama ist es für mich auch nicht.
Auf dem Grillrost gelandet ist vor allem der Schneider, ja. Wahrscheinlich weil er der Gast aus dem Thurgau war. Während dem Dreschbacher, der andere Schlussgang-Teilnehmer, schon vor dem Schneider am Brunnen war, wo die Hymne auch schon gelaufen ist. Das sieht man eigentlich erst, wenn man sich die Videos anschaut nachher. Rein so aus der Berichterstattung aus ist es gar nicht klar geworden, dass der Eschbacher selber auch am Brunnen war. Darum ist bei mir die Idee gereift oder die Überzeugung, dass die das gar nicht richtig mitgekriegt haben, weil sie sich auch nicht gewöhnt sind, dass bei Schwingfest so die Hymne gespielt wird. Oder? Also das gibt es ja eigentlich nicht, dass noch vor dem Schlussgang, außer dass man...
Aber am Weissenstein offenbar schon, oder?
Also das Segmel ja noch zurechtrechelt, das schönes Bild gibt. Mehr eigentlich nicht. Aber das scheint, ja, wie du sagst, auf dem Weissenstein scheint das Tradition zu sein. Aber Teilnehmer wissen es offenbar selber auch nicht, weil so wie sich die beiden verhalten haben, ist das nicht etwas, wo sie jetzt im Gedächtnis gehabt hätten, was zu berücksichtigen wäre, oh, auf dem Weissenstein, wenn ich in den Schlussgang komme, muss ich im Fall noch das Männchen klopfen während der Hymne.
Vielleicht wäre da einfach ein kleiner Hinweis von jemandem Herren, wenn es jetzt dann, bevor man da sich an die Hose geht, kommt dann noch die Hymne, vielleicht kumpelt er nicht im Zeug um, sondern sind brav für das, dann hätten die das wahrscheinlich nichts anderes gemacht dabei, wenn man die vorgewarnt hätte, explizit, ja.
Ich frage mich immer, wie man sich so erreifern kann. Denn es gibt doch auch, wie man gesehen hat, bei uns Leserreaktionen, die einen auf die Seite, die einen auf die andere. Logischerweise ist es ein kontroverses Thema. Die einen sagen, das interessiert doch niemand, ob die Hymne mitsingen. Andere sagen, doch, das muss sein, das ist eine Frage vom Respekt. Dann gibt es Beispiele aus anderen Sportarten. Die einen Athleten haben dann gesagt, ja, Fußball, wenn wir noch herstehen, ruhig stehen. Wobei es wäre schon sehr komisch, wenn einer von diesen 11 Fußballern, der anfängt, irgendwo im Hintergrund hinten am Umturnen wäre während der Hymne, weil er sagt,
das Gesicht am Waschen.
Interessiert mich nicht. Wobei, eben, da haben wir ja Auswüchse gehabt und zum Teil sind die Hymnen und die Zeremonien auch dann instrumentalisiert worden. Teilweise zu Recht auch, hat man gesehen, vor allem in Nordamerika, wo man sich dem Ganzen entzogen hat, wo genügelt worden ist. Protestschästen gegen Rassismus, Machtmissbrauch und so weiter. Da bin ich schon einverstanden, dass man so etwas macht. Hat aber mit dem nichts zu tun. Aber es zeigt schon, dass die Hymne irgendwo durch die Leute halt schon kützelt. Und vor allem, wenn dann einer sich nicht so verhält, wie er eigentlich sollte, erst dann schwappt man Welle vom Protest entgegen.
Man tut natürlich die Hymnen auch einsetzen, weil man den Leuten signalisiert, jetzt ist etwas Wichtiges, etwas Staatstragendes, etwas, wo auch vielleicht die Einheit von der Nation vielleicht nochmal stärken. Also von dem her, das ist dann emotional noch wichtig und von dem her auch häufig etwas Schönes, oder? Wenn man die englische Hymne hört, wenn man sie gerne hat, oder die italienische Hymne im Fußball, ja, das höre ich gerne, mit Singen inklusive. Aber wenn jemand nicht singen will, so what?
Was ist die spanische Hymne, die keinen Text hat?
Ja.
Ja, gut. Dort wird es dann schwierig, außer man weiß es nicht, dann kann man den Athleten vorwerfen, wieso singen denn die geschlossen nicht mit? Komisch, wenn es kein Text hat, wäre vielleicht mal etwas. Kommt mir so ähnlich vor wie bei den Schuluniformen, man Konflikt verhindern will, man macht alles gleich, alle laufen gleich rum, man sieht keinen Klassenunterschied. Man würde bei allen Hymnen den Text streichen und spielt nur noch die Melodie. Wäre eine Möglichkeit, da kommt niemand mehr auf die Idee zu sagen, singen mit, weil das wirklich Habakuk ist. Firlefanz, muss ich sagen. Also völlig sinnlose Energieverpuffung, wenn man sich dann nachher darüber aufregt, dass einer nicht singt. Oder das Paradebeispiel sind Fußballer, muss man sagen, unsere Nazi, was man da immer gehört und rausgespürt, dass da für Groll rum ist und für Animositäten. Die werden beobachtet, ob sie singen oder nicht. Da hat man ab und zu das Gefühl, die Leistung ist gar nicht so wichtig, aber ob sie singen oder nicht, ist mitentscheidend dafür, in welche Richtung das Kommentar geht. Also wenn sie gesungen haben, schön brav, dann ist man noch wohlgesonnen. Wenn nicht, dann ist das Glas schon mal halb leer.
Du hast in deiner Karriere auch ab und zu die Hymne gehört, wenn ab und zu das Länderspiel gewonnen worden ist, oder? Das ist im Hockey ja eher in dem Moment, wo man die Hymne gehört. Hinterher, wie ist das gewesen? Hast du gesungen?
Nein. Aber wirklich mangels Kenntnis von den Worten. Aber weil das für uns auch nie Bedeutung hat, das hat auch nie irgendjemand angesprochen. Wenn die, ich bin nicht sicher, ob sie immer gelaufen ist. Ich mag mich an ein Länderspiel in Finnland erinnern. Wir haben so Serien gehabt, wo wir auf Finnland sind, wo irgendwo in der Provinz draußen war, erreichbar nur mit Propellerflugzeugen, wo dann, glaube die österreichische Hymne gespielt worden ist, einen Tag. Und am anderen Tag dann die Schweizer Hymne. Und, aber dort hat man sich das gar noch nicht so vorgestellt, was das bedeutet. Dort haben wir uns irgendwie auf die nächste Niederlage eingestimmt und nicht auf das Singen, weil wir gewusst haben, die Finnen sind eh besser als wir. In den 90er Jahren war ganz ein anderes Betriebsklima gewesen, das mal noch.
Aber kannst du dir vorstellen, dass wir sind jetzt, kommen wir jetzt weg vom Schwingen, wo ein Einzelsportart ist, im Sinn, aber dass das in einem Teamsport eine Mannschaft kann zusammenschweissen kann, wenn sie zusammen eine Hymne singen?
Nein, absolut, absoluter Humbug, sage ich jetzt einmal. Dass, wenn das wirklich möglich wäre, dann wären die ganzen Bemühungen, die Sportpsychologen anstellen und Forschungen betreiben, was das eigentlich wichtig ist im Leistungssport und dass der mentale Weg einer der wichtigsten ist, dass je nachdem, sagt man, zwischen 50% und 90% vom Erfolg im Kopf stattfindet, weil ja Fitness vorausgesetzt wird. Da muss man sich überlegen, wenn es möglich wäre, dass man einfach durch das Singen von einer Hymne quasi den optimalen Leistungszustand könnte herbeiführen, das wäre ja wahnsinnig schön, oder? Nur würden es dann alle machen und am Schluss hast du nur noch unentschieden.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das Gemeinschaftsgefühl kann stärken und dass das vielleicht ein 0,5% kann ausmachen.
Du müsstest etwas in der Garderobe machen, wo du dich anschauen kannst. Wenn du auf einer Linie stehst und jeder schaut geradeaus und da läuft noch Kamera vorne rum, ich weiß nicht, was bei diesen Fußballern geht, das haben wir früher nicht gehabt, gibt es mittlerweile auch. Beim Hockey, das siehst du, wenn die Leute auf der blauen Linie stehen und da werden sie gefilmt, einer um den anderen. Ich glaube, das ist nicht sehr angenehm. Und da geht auch nichts mehr im Kopf, glaube ich. Da siehst du die Kamera und hoffst, dass sie bald weiterläuft und konzentrierst dich darauf, dass du schön die Lippen bewegst zum Text, der vorgesehen ist. Aber dass doch in dem Moment noch irgendein Gruppengefühl entstehen kann oder weitergeführt wird, das glaube ich nicht. So etwas musst du in der Garderobe können machen, wo du siehst, also nicht, wo die Leute aneinander vorbeischauen.
Aber das Paradebeispiel sind ja die italienischen Fußballer, die auch zum Teil Erfolg hatten. Dann ist es einem am meisten aufgefallen, dass sie die Hymne sehr emotional zusammengesungen haben und in ihrer Welt schon gewesen sind, emotional. Oder? Und dort hat man fast das Gefühl gehabt, dass das auch etwas sein könnte, wo die Mannschaft zusammen ein Startsignal hat, jetzt geht es los, jetzt kämpfen wir zusammen für unser Land. Ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber ja.
Ist natürlich auch sehr schmissige Hymnen, oder? Fratelli d'Italia. Die lässt sich leicht mitsingen, ich glaube, zu dem Text mitsingen, das kommt einem fast aus dem Gedächtnis raus. Aber wenn man nicht Italiener ist, das bleibt einem einfach haften. Da sind Stecksfolg bei unserem Vers schon ziemlich viel.
Schwere Kost.
Schwieriger, ja.
Und ein bisschen langsamer, oder? Man neigt dazu, die Schweizer Hymne zu schnell zu singen, wenn man sie dann singt.
Es ist zwar nicht total unmelodiös, aber zum Mitsummen und Singen taugt sie einfach nicht. Oder mindestens nicht im gleichen Ausmaß wie zum Beispiel Fratelli d'Italia. Oder Marseillaise ist auch so etwas, das kann man auch irgendwie noch mitsingen. God Save the Queen sowieso. Ganz schwierig sind Tosh-Block-Hymnen, also die haben ja auch häufig gehört auf dem Eis. Zwar mit dieser Schwermut irgendwie beeindruckend, aber gut, die Sprache eh nicht, aber auch der Rhythmus irgendwie nicht etwas, was man einem aufstellt, sondern eher, wie gesagt, Schwermut vermittelt. Jetzt noch zum Schneider, der am Schlussgang gestanden ist. Das war mein Tipp letzte Woche. Muss man vielleicht noch schnell auflösen, ehrlicherweise.
Also er hat nicht gewonnen, können wir auch noch auflösen.
Er hat nicht gewonnen.
Gegen deine Prognose.
Er hat aber auch nicht gesungen. Vielleicht hängt das sogar zusammen. Wir wissen es nicht. Wer auch nicht gewonnen hat, ist der Charles Leclerc, Formel 1. Wir haben gewechselt, der Untergrund vom Segmel auf sagt man dem Asphalt. Da wird auf Asphalt gefahren. Formel 1 in Le Gasly, Südfrankreich. GP letztes Wochenende. Charles Leclerc, zum Schock von allen Ferrari-Fans, in Kurve 11, glaube ich, das Auto verloren. Man hat zuerst gemeint, es muss ein Defekt sein. Es kann nicht sein, dass ein Formel-1-Pilot, der eben gerade noch Pole geholt hat, nicht fähig ist, sein Auto um die Kurve zu bewegen. Das ist eigentlich immer noch unvorstellbar.
Man sieht es jetzt nicht, weil wir da nur akustisch sind, aber ich schüttle auch den Kopf. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Top-Fahrer, und das muss er ja sein, sonst würde er da nicht in so ein Auto einsteigen, der Wagen kann dort heben. Also, dass der den Wagen kann verlieren kann, der Bolide kann verlieren und ohne dass etwas ist. Also das fällt mir schwer vorzustellen und darum kann ich noch nachvollziehen, dass man sich Gedanken gemacht hat, ja, ist vielleicht gleich etwas mit der Technik nicht optimal gewesen und sein Wutausbruch hinterher, wo man ja, wenn man das Rennen verfolgt hat, ja, man ist aufgeschreckt, wenn man vorher noch nicht geschaut hat. Es war ein Aufschrei gewesen von ihm. Und
ja.
Ist das, ja, nachher sind dann seine Aussagen gekommen, wo er auch die Schuld auf sich genommen hat, gesagt hat, er habe allein schon 32 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, verdadelt mit seinen Fehlern. Und das ist ja doch, ja, das ist viel. Das wird, er wird nicht Weltmeister, oder?
Ja, nein, das ist viel. Also, es sieht nicht so aus, als er Weltmeister wird, aber es ist auch noch früh. Es ist zwar viel, aber es ist auch noch früh. In Imola hat er Fehler gemacht, eine Variante Alta, glaube ich, wenn es mir recht ist, Alta, ja, und der Schikane, wo er zu hart genommen hat, nachher drei Verstapel gespickt ist. Da hat er jetzt das Auto einfach verloren, hat nachher gebrüllt, Throttle, also das Gaspedal, da hat man die Idee gekriegt, es steckt fest wie in Österreich, wo es nicht mehr ganz auf Null zurück ist. Hätte jetzt da sein können, weil in dieser langgezogenen Rechtskurve, wo er rausgespickt ist, wenn dort das Gas nicht zurückgeht, dann wird es schwierig mit der Kontrolle, was auch dem Übersteuern irgendwie noch.
Eben, er hat nicht gerufen, ich höre noch, sondern er ist
auf
das Gaspedal, von dem Gaspedal hat er geredet und darum hinterher ist dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass man ihm gesagt hat, lass jetzt mal zu, du wirst jetzt sicher nicht unsere Technik, unsere wunderbaren, wunderschönen Autos in Dreck ziehen, sondern du wirst sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber mich kann mir auch sagen lassen von Leuten, die sich doch intensiv damit befassen, dass das überhaupt nicht üblich ist, dass das einer freiwillig dann würde machen, dass er die Schuld auf sich nimmt, wenn er nicht wirklich die Schuld war. Aber ich verstehe das Misstrauen.
Gerade der Unfall, oder? Also das Auto so verlieren. Ich finde, eine Schikane geht noch, wenn du zu hart nimmst und dann hebst du halt ab, okay. Aber das in einer relativ, ja, natürlich ist das für uns eine schwierige Kurve zu fahren, aber die mit diesem Auto, die Kurve hat er schon x-mal gefahren, hochs Tempo, stimmt alles, aber das sind die besten Piloten von der Welt, der muss so eine Kurve können fahren. Jetzt, wenn er noch quasi vorgibt er sich die Schuld, dann beschädigt er sich immer so ein Ausmaß, dass man sich fragen müsste, dann müsste er doch nicht eine Güterabwägung machen. Also wenn ich jetzt da wirklich sage, ich bin es gewesen, obwohl das Gaspedal festgeklemmt ist, dann müsste man ihm eigentlich an den Ohren packen und den Kopf schütteln und sagen, was machst du? Das ist ein Defekt gewesen, darum glaube ich nicht an die Theorie. Aber ausschliessen kann man es nicht. Es ist natürlich so, dass Ferrari schon gelitten hat. In Österreich Motorplatzer beim Sainz Junior, also mit Pauken und Trompeten, ist dann die Luft geflogen, hat noch gebrannt. Das ist der grösste Kritikpunkt am Ferrari. Gleichzeitig muss man Ferrari auch ein bisschen Kredit zubilligen, weil die sind erst dieses Jahr wieder Spitze. Und an der Spitze zu existieren über die Tour, das braucht auch Routine. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Also Mercedes hat zuerst auch müssen leiden, bevor die an die Spitze gekommen sind. Ein paar Jahre lang. Nicht so lange wie Ferrari zugegebenermaßen. Seit dem letzten Konstrukteurstitel 2008, der letzte Einzeltitel 2007, das ist eine Ewigkeit für so einen Rennstall.
Aber das würde heißen, dass der Leclerc Nerven nicht hätte, um auf dem Niveau können, um das ganz grosse Ding zu fahren.
Das würde genau das heißen, ja. Vielleicht muss man sogar auf den Sainz setzen im Moment, weil wenn der durchkommt, macht er eigentlich immer einen guten Eindruck, obwohl der Leclerc auf eine Runde meistens schneller ist, aber der Sainz hat Qualität, um ein Rennen auch zu Ende fahren. Er hat zwar erst einmal gewonnen, hat aber auch nie so eine Ausgangslage gehabt, wenn er dort in Silverstone aufgrund von auch natürlich technischen und strategischen Entscheid von Ferrari gekriegt hat, indem man ihn reingeholt hat und die frische Reifen gegeben hat. Aber eben, das musst du ja zuerst mal zu Ende fahren. Und was mich überzeugt hat, ist, dass wenn er es zu Ende gefahren hat, der Leclerc ist schon immer gut für irgendeinen Bock, den er noch irgendwo einstreut.
Du hast ihn nicht so gern, gell?
Was mir an dem nicht passt, ist, dass sein Verhalten im Boxenfunk gibt. Weil was man da mitkriegt, wenn er sich verhält, das ist so ein verwöhntes Monaco-Bürstchen, wo dann so quasi Marke Ferrari ins Lächerliche zieht und sagt, es ist ja nicht möglich, dass ihr mir eine Karre gebt, wo irgendwo nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Ich meine, das ist Hightech. Und im Hightech, im High-End-Bereich Hightech, da kann immer etwas schief gehen. Und dann muss man sich ein bisschen Gelassenheit wünschen von dem Leclerc und nicht gerade loszettern, weil das Gleiche hätte jetzt Binotto machen können, also Teamchef, und sagen, es ist doch nicht möglich, dass der jetzt unser perfektes Auto wegwirft. Und wenn die nicht zusammenspannen können, dann werden sie sich immer aufreiben an gewissen Diskussionen. Was ich von Ferrari verlangen würde jetzt, ist ganz sicher, dass man sich klar auf einen Fahrer als Nummer 1 festlegt. Und zwar auch so, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt. Und das muss der Leclerc sein. Auch wenn er jetzt da versagt hat. Aber du musst einem Möglichkeit geben, Weltmeister zu werden. Es nützt dir nichts, wenn zwei hast, wo sehr gut sind, du willst ja Weltmeister werden. Und da muss sich der Sainz einfach damit abfinden. Außer er hat mehr Punkte, dann übernimmt er die Rolle. Aber ich glaube, es tut dem Leclerc auch nicht gut, dass er nicht ganz klar hundertprozentig den Rückenwind spürt von seinem Verein.
Jetzt merke ich, dass ich in dieser Frage recht gummig bin, was meine Meinung betrifft. Zuerst bin ich eigentlich der Meinung, das kann ja nicht sein. Dann hast du mich jetzt fast schon überzeugt, dass ich mir auch deiner Meinung bin, mit deiner Meinung angeschlossen habe. Und jetzt, wo du das geschildert hast, kann ich mir wieder vorstellen, dass jemand dem gesagt hat, du musst nicht Throttle schreien, du kommst jetzt mal daher und jetzt ist fertig mit unserem Team abmachen. Du gehst dort her und sagst, es ist dein Fehler gewesen, sonst bist du da raus. Ich kann mir das doch jetzt wieder vorstellen, aber vielleicht müssen wir über andere Kurven reden und ein anderes Thema.
Sehr schön. Und wir reden
über die Muttenzer-Kurve.
Die Muttenzer-Kurve hat uns beschäftigt. Wir haben es gesehen, sie hat droht. Also die Muttenzer-Kurve, muss man sagen, ist der grosse Fanrückhalt vom FC Basel, genannt Muttenzer-Kurve. Und die hat damit droht, am nächsten Sonntag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am nächsten Sonntag in Luzern aufzutauchen, obwohl das Superleague-Spiel Luzern-Basel verschoben worden ist. Der Grund ist, dass die Luzerner Polizei aus Kapazitätsgründen oder aus Sicherheitsgründen oder aus beidem wahrscheinlich das Spiel abgesagt hat. Luzern-Basel vom nächsten Sonntag. Gleichzeitig findet der 1. August 4 statt beim KKL, glaube ich. Und da hat man nicht wollen, dass sich die Muttenzer-Kurve Leute mit normalem Partyvolk vermischt, wo dann können die Sicherheit.
Man hat Sicherheitsbedenken gehabt, die lohnt sich wahrscheinlich ganz objektiv zumindest zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Natürlich kann man jetzt sagen, einige Probleme müssen sich auch lösen lassen. Aber der Entscheid ist gefallen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, dass jetzt die Muttenzer-Kurve die Fahrt auf Luzern macht, um da ein Fass aufzumachen, wie etwas, wo halt die Leute haben müssen einen Entscheid fehlen, wo jetzt auch nicht die Welt verändert und das Spiel wird ein anderes Mal stattfinden. Das ist jetzt nicht so dramatisch aus meiner Sicht. Ich halte das für problematisch, dass man so überreagiert.
Aber ich sehe es genau gleich. Also da bin ich nicht irgendwie einfach zu weit weg vom Fußball, wenn ich sage, dass in der Schweiz Fußballfans sich so wichtig nehmen, also die überhöhte Reaktion, jetzt gehen wir gleich auf Luzern und wir gehen, also die Drohung, auch wenn sie nicht direkt ausgesprochen wird, ist ja, dass wir dann gar Krawall machen, oder?
Ich glaube, das ist aber nicht das gewesen, was die Kurve so wiedergegeben hat, sondern es ist mehr als Protestaktion gedacht gewesen, dass man halt einfach Spiel abseit oder ja, eben das Spiel nicht stattfindet, nicht daran, weil man quasi die Sicherheit nicht, weil man quasi die Leute schon vorgängig kriminalisiert auch, oder?
Ja gut, also, aber...
Ja nein, es ist ja nicht so, dass jedes Mal, wenn Luzern gegen Basel ist, eine Stadt in Schutt und Asche, wie sagt man so, Schutt und Asche, ja.
Geleitet wird,
oder? Ja. So ist es ja schon nicht ganz. Also es ist jedes Fußballspiel mit einer gewissen Rivalität, mit einer gewissen Fanbewegung, die vom einen Ort das andere geht, natürlich ein Risikofaktor für die Polizei, aber es ist auch nicht so, dass dort per se mit Gewalt hätte man gerechnet werden in einem Ausmaß, wo das Normale überschreitet, oder?
Ist immer schwierig, finde ich, das einzuschätzen und abzuschätzen. Braucht es diese Vorsichtsmaßnahmen tatsächlich, dass man sagt, wenn die kommen, dann müssen wir schauen, dass wir nicht am Samstag spielen, dann müssen wir schauen, dass in der Stadt nicht noch etwas los ist. Ist ja eigentlich wahnsinnig. In einem kleinen Land wie der Schweiz, wo der Fußball eine rechte Bedeutung hat, aber im Vergleich zu anderen Ländern der Sport im Allgemeinen nicht sehr hoch gehängt wird, dass man dann als Fußball, auch als Fan, das Gefühl hat, man sei so wichtig, dass man, aber auch als Liga.
Und, du sagst, der Fußball wird jetzt, der Sport wird jetzt nicht so hochgehängt. Ich bin eben gar nicht der Meinung, dass er nicht so hochgehängt wird. Wir sind halt doch ein relativ kleines Land, aber trotzdem sind die Stadien eigentlich Kapazitäten so, nicht so viel kleiner als in grösseren Ländern. Also es gibt Stadien mit 30'000 Zuschauern und die Stadien fühlen sich eigentlich nicht so schlecht. Da kommen dann doch nicht 10 Nasen aus Basel auf Luzern kommen, sondern sag jetzt mal Hunderte. Und das ist sofort sicherheitsmäßig etwas, was eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte darstellt. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann Vorsichtsmaßnahmen trifft, vielleicht Sachen, gewisse Eventualitäten vermeiden will, nicht, dass auf der einen Seite Leute stehen, die es gerne ruhig haben und wenn die Bundesfeier feiern, schon am 31. Juli ist das ja, glaube ich, der Sonntag, oder? Das sehe ich richtig. Ja, dass dort Probleme entstehen, die man einfach nicht braucht und dass man dort halt sagt, gut, das Spiel machen wir nicht, denn das bewilligen wir an diesem Tag nicht, das machen wir ein anderes Mal, wenn wir es können, von den Kapazitäten auch handeln und nachher, stell dir vor, es klopft und tätscht und die sind überfordert, haben zu wenige Beamte, die im Einsatz sind, dann sind wir nicht da die Letzten, die das kritisieren. Oder?
Jetzt könnten sie genau gleich nach Luzern gehen und das ist ja auch schon bei uns im Artikel so angeklungen, muss ich sagen, dass man dann halt nicht erkennbar als Basel-Fan geht, sondern vielleicht mit einem Schwingerliebli oder einem Schweizerliebli, irgendetwas in dieser Form, wo gar nicht mehr einer bestimmten Gruppierung zuordnbar ist. So ist es. Ich zitiere nur, was bei uns gestanden ist. Da frage ich mich schon, aber was ist denn die Absicht? Wieso geht man denn wirklich zum Ärger machen? Also, kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand aus dieser Muttenzer-Kurve ein rein privates, ehrliches Interesse daran hat, den 31. Juli in Luzern zu verbringen, ausser er hat
doch, das kann ich mir vorstellen.
Verwandte dort? Oder, aber ist er dann nicht viel lieber zu Basel? Am 31. Juli kann er ja in Basel sich auf
also
den 1. August vorbereiten.
Wenn die jetzt gesagt hätten, wir treffen uns in Basel am Ort XY, wo wir niemanden stören, wenn es zusammen glatt an dem Tag, hätte ich schon ein bisschen mehr Verständnis gehabt für die Aktion. Aber dann merkt es halt niemand. Wenn man tatsächlich eine Protestaktion machen will, dann in Luzern wird man es merken, wenn dort plötzlich Horden von Basler auftaucht, egal wie die dort hingekommen sind. Oder sind ja dann Schlaumeiereien in anderen Libri oder in Zivil anzurücken. Ja, für was? Das stört mich schon. Das sorgt ja nicht für einen Dialog bei. Das löst ja kein Problem.
Also du meinst so eine False Flag Operation, dass ja, man quasi. Das würde ein Basler ja nicht machen, irgendwelche GC-Libli anlegt.
Ach, aber das tut mir jetzt gerade
ein bisschen weit. Ein bisschen Hanebüchen, oder? Wenn man das so weitertreiben würde. Also die Hoffnung ist, dass man zur Vernunft kommt, dass Basler Fans verzichten auf den Weg nach Luzern und sich stattdessen Nacht in Basel um die Ohren schlagen zum Beispiel.
Ja, ich hoffe doch, dass man von dem ursprünglichen Plan noch abkommt, dass es da besonnene Kräfte auch auf die Leute einwirken, weil eben, ich verspreche mir nichts Gutes davon, aber vielleicht tun wir jetzt auch den Teufel an die Wand malen, vielleicht geht das ja ohne grösseren Schaden vorstatten.
Also wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf, wie üblich. Die Zeit ist auch ungefähr die gleiche. Wir wissen also noch nicht genau, was passiert. Es kann noch heute im Verlauf des Tages noch, also kann eigentlich die ganze Woche noch Meinungsumschwung geben. Wir beobachten das, wir schauen das sicher aufklären. Nächste Woche, dann wissen wir schon, was passiert ist. Hoffentlich nämlich nichts und wir müssen überhaupt nicht mehr über das reden. Das wäre eigentlich am gescheitsten, weil es ist tatsächlich nicht nötig, dass man über Fußballchaoten auch dann noch redet, wenn gar kein Match stattfindet.
Du hast jetzt gesagt Chaoten, du bist auch wieder...
Ja, also wenn Leute damit drohen, dass sie in eine andere Stadt gehen und Krawall machen, dann sind das für mich Chaoten.
Aber das ist nicht die Ankündigung, die passiert
gut, ist. Das können sie ja nicht wortwörtlich so sagen, aber Drohgebärden, wir gehen gleich, auch wenn oder Wildspiel nicht stattfindet, dann gehen wir halt gleich. Was erwartest du denn da? Also die können wir nicht zum Kaffeekränzchen veranstalten und sich mit den gegnerischen Fans zu verbrüdern, sondern die sonst müssen sie es ja gar nicht erzählen, dann könnten sie es einfach machen. Es ist eine Drohgebärde, die steht in der Luft. Wir kommen im Fall gleich. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird.
Wenn wir noch über etwas reden, was schon passiert ist und nicht weiter in die Kristallkugel schauen.
Das macht es schön.
Die Leichtathletik-WM, du hast die verfolgt. Hast die,
ja, ich muss sagen,
letzte Nacht Woche... Nacht um Tor geschlagen?
Teilweise, also nicht die ganze. Aber ich muss sagen, letzte Woche ist eh für einen Sportbegeisterten eine ausgiebige Woche gewesen. Man hat... Frauen im Viertelfinal gehabt, jeweils um 9 Uhr, dann nahtlos quasi Leichtathletik-WM aus den USA. Da hat es eine Morgen-Session gegeben, eine Abend-Session. Die Abend-Session in Eugene, Oregon, Westküste, sind 9 Stunden Zeitdifferenz. Das hält es nicht aus, wenn du das schaust, bist du am Morgen platt. Also dann ist der Morgen schon
Eben, schon ist man, ist man irgendwie emotional nicht so leicht gleich dabei, wenn man es nicht live
verfolgt, oder? Das ist eigentlich schade, ja. Aber zum Beispiel am Schluss der Zehnkampf über zwei Tage, logisch, eins von den grössten Spektakeln, die die Leichtathletik zu bieten hat. Leider gibt es viel zu wenig von diesen Zehnkämpfen und im Rahmen von diesen Veranstaltungen müssen wir die Übertragungen eigentlich noch ausbauen. Das ist so wahnsinnig beeindruckend, wie die Zehnkämpfer eigentlich von Disziplin zu Disziplin gehen. 9 Mal und am Schluss kommt die 10, das ist 1500 Meter Lauf, der knüppelhart ist, auf all das aufgepackt. Also alle anderen würden laut aufschreien.
Nicht alle anderen, der Tour de France, haben zum Schluss noch schon schöne Rampen, nachdem sie schon Kilometer Höhendifferenz gefressen haben.
Aber wenn du überlegst, was die alles müssen können, und die müssen alles gut können, sind zum Teil sogar einige von den Besten. Unser Ehammer 8,45 im Weitsprung ist die beste jemals erzielte Leistung im Zehnkampf. Leider hat er gar nicht mitgemacht da. Wahrscheinlich wegen dem Diskuswurf. Dort war er nicht viel besser als ich. Ich bin im Sommertraining einmal zu Chur. Dort haben wir einen Leichtathletiktrainer gehabt, der Diskuswurf-Spezialist war. Und dort sind wir auch Diskus werfen. Ist wahnsinnig schwierig, die Technik. Aber die beste Leistung von Ehammer ist 36,98 m. Und das ist selbst für einen Zehnkämpfer nichts. Also der Meier, der jetzt Weltmeister war, ist glaube 50 Meter geworfen. Das sind zwar nur rund 13 Meter mehr, aber die Ausbeute dort im Punkt. Also der Ehammer verliert beim Diskuswurf allein rund 300 Punkte, habe ich einmal ausgerechnet. Und mit seiner Bestleistung von 8,3 knapp irgendetwas. Und dann noch der Diskuswurf, der im normalen Rahmen wäre für einen Zehnkämpfer, wäre über 8,6, glaube ich, bei 8,650. Und das wäre schon, also das, da hast du eine Medaillenchance bei so einer Veranstaltung.
Eine Medaille hätte er da gleich geholt, einfach nicht im Zehnkampf.
Voilà, im Weitsprung, was wahnsinnig beeindruckend ist, oder? So eine Disziplin, wo die meisten Zehnkämpfer zum Beispiel kommen 7 Meter, wenn es gut läuft, und er ist 1,5 Meter weiter.
Was mir in der Vorberichterstattung so gefallen hat, hat er gesagt, er hat die psychologischen Komponenten angesprochen, nämlich, was denken denn die anderen, wenn ich als Zehnspringer, ein Zehnkämpfer war noch gleich weit gumpen wie die besten Weitspringer, da passiert doch im Kopf auch etwas bei meinen Konkurrenten. Das habe ich interessant gefunden. Sie denken, was, der Zehnkämpfer gumpelt so weit wie mir, dass dann etwas im Kopf passiert, was nicht gut tut. Das habe ich noch interessant gefunden, dass er das auch so angeschaut hat. Das nimmt ihm natürlich jeglichen Druck, oder? Und Lattendruck auf die Konkurrenz, oder?
Genau.
Darf man insgesamt zufrieden sein mit der Schweizer Bilanz?
Ich finde schon, ja. Man muss eben, Gysi letztes Mal auch gesagt, und Antwort auf die Frage, enttäuscht wirst du nur, wenn du hohe Erwartungen hast. Und ich glaube, die Erwartungen, man hat insgesamt daran gedacht oder darauf gehofft, dass 4x100-Meter-Staffel von den Frauen näher an einer Medaille ist, aber man hat jetzt gesehen, was es braucht. Die Deutschen haben die Silbermedaille geholt. Keine Chance gegen Jamaika und die USA. Die USA hat gewonnen dort. Aber die Deutschen haben die Medaille geholt. Aber es muss alles zusammenpassen. Wenn bei dem Stabwechsel irgendetwas nicht klappt, dann verlierst du so viel Zeit. Und Britinnen, die eigentlich Kronfavoritinnen gewesen sind für den dritten Platz, die haben Verletzung kombiniert mit einem Wechselfehler oder das eine oder das andere verursacht, von der dritten zur vierten Läuferin, keine Chance mehr gehabt, um in Medaillennähe zu kommen. Das braucht so viel. Darum ist die Leistung im Finale zu kommen eigentlich okay. ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bin ich gewesen, Chinga Kambunchi, 200 Meter Final, wobei das ist eigentlich auch nicht gerecht, weil das war so ein Tempo gewesen, dort mit der Fabelzeit, 21,45, glaube ich, von der Jamaikanerin. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und sie ist dort Letzte geworden, wenn es mir recht ist, weil sie ja auch nicht verschreien. Aber so schwierig, dort nochmal dran zu bleiben an dem Pulk, der vorne noch wegläuft. Darum, ich glaube, Finalqualifikation, ist eigentlich, das ist gut, das ist eine wirklich gute Leistung. Das ist eine Weltklasse-Läuferin, die wahnsinnig Spass macht und ihre Leistung auch bringt. Eben, man darf sich nicht in die Tiere führen lassen von dem Hallentitel über 60 Meter. Das hat mit dem, was jetzt hier gelaufen ist, auf der Freiluftbahn überhaupt nichts zu tun.
Aber 5 schnellste 100-Meter-Läuferin an der WM ist.
Das ist perfekt. Ist also, ja.
Natürlich, also, Medaille ist immer schön, aber das ist schon noch, das lässt sich schon sehen, finde ich.
Ja, aber du hast halt in der Rennen, wenn es nicht eine EM ist und wenn alle dabei sind, hast halt eben auch noch Frauen wie Shelley und Fraser Price, wo, wenn sie läuft, ist sie Erste oder Zweite. Also was willst du da, ja? Und Amerikanerinnen, andere Jamaikanerinnen, das ist die Spitze. Mit dem muss man sich abfinden. Ich glaube, wenn man sich auch die Grösse immer bewusst macht von der Schweiz, Möglichkeiten, wie viele Athleten haben wir, dass wir überhaupt 4x100 Meter Staffel haben und da noch Haufen Nachwuchs rum ist und jetzt auch weiterkommt. Das ist bravourös, dass man so eine Leistung herbringt, oder? Dass man da Staffeln in den Final bringt.
Also, so eine Staffel ist natürlich die Marge grösser als in einem normalen Einzeldings oder Einzelanlass. Dort hast du halt immer die Möglichkeit, dass die Konkurrenz etwas verdadelt und eben selber wirklich perfekte Übergabe und dann jeder noch im Limit läuft. Dort hast du natürlich schon eine gewisse Streuung von der Leistung und das, dort entsteht dann auch die Fantasie, dass du etwas kannst holen oder in einer so einer 4x100 Staffel.
Gerne etwas geholt hat ja der FCZ in den ersten Runden von der neuen Super League-Saison, hat er aber nicht. Darum meine Frage, der FCZ torlos, mutlos, punktelos. Nein, punktelos stimmt nicht, ein Punkt ins Gold gegen Luzern, kein Sieg.
Erfolglos, hättest du sagen können.
Erfolglos, ja. Wie lange dürfte er von da noch weiter Österreicher? Er war ja vorher ein österreichischer Nazi-Coach. Nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Irgendwo
du sagst jetzt nicht sehr vor, das ist mir reiz boshaft.
Ist das ab? Boshaft. Ja. Mit den Österreichern meint man es ja immer gut. Nur für mich ist es kein Leistungsausweis, wenn ein österreichischer Nazi-Trainer war, kein Erfolg hat.
Aber kein Erfolg. Was heisst denn kein Erfolg? Sie sind das letzte grosse Turnier war, glaube ich, die EM, wo gespielt worden ist. Und wir können uns erinnern, dass im Schluss Italien der Europameister geworden ist. Und wir können uns auch erinnern an das Duell gegen Österreich, wo Italien nahe dran war, rauszuhausen. Also es ist auch... ich finde, der Foda hat als österreichischer Nationaltrainer gar nicht so einen schlechten Job gemacht. Ich bin aber auch nicht extrem überzeugt davon, was jetzt beim FCZ gab bis jetzt. Also das sind schon blasse Vorstellungen gewesen. Ich sage, im ersten Spiel gegen IB hat es bis zu einem verschossenen Penalty gut ausgesehen, würde ich sagen, von der Leistung und vom Fußball her. Nachher ein Kollaps, das kann es geben. Das ist noch relativ normal so früh in der Saison, dass dann vielleicht ein bisschen heftig ausschwingt, das Resultat. Und man hat ja auch schon früher in der Vergangenheit ab und zu mal 4-0 verloren gegen IB. Aber gegen Luzern und auch das Heimspiel gegen Karabach ist schon... Man hat das Gefühl gehabt, das war ein Wirkungstreffer, die Niederlage in Bern. Und die Mannschaft ist bereits verunsichert, hat von ihrem meisterlichen Schwung viel verloren. Und unter dem Franco Foda jetzt.
Eben, Karabach hast du es angesprochen. 2-3. Muss man korrigieren Rückspiel, logischerweise, das ist die zweite Qualifikationsrunde, schon die letzte für die Champions League. Also, ja, da hat man sich schon ein bisschen mehr versprochen, oder? Eben auch das 0-0 gegen Luzern.
Bleiben wir kurz bei Karabach. Ich meine, es ist also schon nicht so, dass die Leute denken, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Karabach, die vier Grossen vom Fußball, aber das ist eine gute Mannschaft. Also, das hat man schnell gesehen, dass die gut Fußball spielen können, ein paar gute Spieler wie haben, schnell können umschalten, gefährlich sind. Und die unterschätzt man natürlich tendenziell in der Öffentlichkeit Wahrnehmung. Und ich glaube, das Resultat war das Beste für den FCZ in dem Match. Das 2-3 ist sicher noch alles drin, oder?
Gut. Geben wir den Kredit, dann tun wir dem Frankenfoto mal zubilligen. Wir schauen dann nächste Woche weiter, wie es rausgekommen ist. Und dann dementsprechend reagieren. Wir müssen schnell zum Endspurt.
Endspurt.
Und da lösen wir Tipps auf von letzter Woche. FCZ Luzern. Ich darf schnell rekapitulieren. Tipp vom Gysi 3-1 für Zürich. Mein Tipp 1-2, also 2-1 für Luzern. Rausgekommen ist 0-0 Differenz bei mir. 3 beim Gysi 4. Spielt auch keine Rolle, wir beide weit daneben. Dann EM von den Frauen. Wer schafft es im Finale? Jetzt sind wir am Dienstag Nachmittag, haben wir die Möglichkeit, noch England-Schweden zu tippen. Für mich ein klarer Fall, muss ich ehrlich sagen. Die Schwedinnen sind zwar mit viel Kredit in die EM gestartet, aber richtig überzeugt haben sie mich nicht. Sie sind zwar sehr gut organisiert, aber Durchschlagskraft fehlt mir ein bisschen. Und der letzte Zwick im letzten Meter. Also da sehe ich die Engländerinnen klar vorne. Deutschland, Frankreich. Die Französin habe ich nicht getraut, spielen sehr gute Spielerinnen, aber auch dort fehlt auf dem letzten Meter irgendwie Durchschlagskraft. Ich glaube, die Deutschen sind so eiskalt im Abschluss. Final für mich England-Deutschland.
Ich wollte jetzt ein bisschen Mühe, dir zu widersprechen, weil ich kenne niemanden, der die Fußball-EM in England so intensiv verfolgt hat wie du. du hast kaum eine Sekunde ausgelassen, aber du hast hast du Zweifel an den Französinnen gehabt und ich glaube, sie sind individuell extrem stark. Die haben auch eine gewisse enorme Tiefe im Kader und können noch Leute auf den Platz schicken, die noch einen Unterschied machen können. Ich glaube, Frankreich wird sich gegen Deutschland durchsetzen. Für die Deutschen ist sie in diesem Turnier bis jetzt eigentlich fast zu gut gelaufen. Die Goals sind dann jeweils gekommen, wenn wir sie brauchen können. Am Anfang, im ersten Match haben mich die Deutschen enorm überzeugt, nachher nicht mehr so. Ich würde sagen, Frankreich bei England würde ich dir nicht widersprechen. Wäre doch irgendwie schade, wenn England nicht wieder im Finale im Wembley könnte spielen.
Dann ist schnell zu IB, zurück in der Super League. IB hat Traumstadt hergelegt. Ist die Mannschaft stark für den Rest von der Liga?
Ja.
Sehr schön. Und jetzt schauen wir noch einen führen. Nächsten Sonntag schon wieder Formel 1 zum letzten Mal vor der grossen Sommerpause. Weiter geht es dann in Spa in Belgien nach 4 Wochen, glaube ich. Ungarn. Und meine Frage, wer gewinnt?
Also nicht der Leclerc. Den hast du mich jetzt überzeugt. Ich sage es jetzt gleich, obwohl du mir wirst widersprechen, Lewis Hamilton ist fällig für einen Sieg.
Ist eigentlich fällig, ja, nur das Auto auf dem Ungaroring, ich glaube nicht, dass das jetzt dort funktioniert. Darum, mein Tipp ist tatsächlich der Leclerc, weil der muss jetzt einfach liefern. Und ich glaube, das Auto funktioniert dort auch mit am besten, obwohl der Verstappen funktioniert eigentlich überall am besten. Haben wir mindestens gemeint, bis dann Österreich gekommen ist, wo es auch Mühe gehabt mit den Reifen. Also, schauen wir mal, wie es rauskommt. Man dankt fürs Zuhören, tun Sie uns weiterhin abonnieren, Spotify und so weiter. Stefan Roth und ich verabschieden uns heute von Ihnen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Adieu.